Aus Apostelgeschichte 8. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Schon seit längerem hatte ein Magier namens Simon diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein. Und seine okkulten Fähigkeiten setzten die Einwohnerschaft von Samarien in Erstaunen. Auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. »Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person«, sagten die Leute, und nannten ihn die große Kraft. Sie standen völlig unter seinem Bann. So sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete, über die Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben. Und Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon kam zum Glauben und ließ sich taufen. Und von da an wich er Philippus nicht mehr von der Seite. Die Wunder, die er miterlebte und in denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf, und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte: »Gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege.« »Zur Hölle mit dir und deinem Geld«, fuhr Petrus ihn an. »Zu denken, was Gott schenkt, könnte man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie, denn in deinem tiefsten Innern bist du nicht aufrichtig vor Gott. Bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und dass das Böse dich fest in seinem Griff hat.« Simon erwiderte: »Betet ihr für mich zum Herrn. Betet, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt.« Nachdem Petrus und Johannes Jesus als den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie das Evangelium noch in vielen anderen Ortschaften Samariens. Soweit Gottes Wort aus Apostelgeschichte 8. Noch eine Frage zu Beginn: Wer von Ihnen ist denn konfirmiert? Hand hoch. Das sind ziemlich viele bis alle. Ich lade ein, dass Sie mal so zu zweit oder zu dritt drüber reden, was ist mit mir eigentlich passiert, als ich konfirmiert wurde? Was war da zu sehen und zu spüren? Wie hat mich das verändert? Was ist bei mir passiert, als ich konfirmiert wurde? Was war da zu sehen, zu spüren? Was hat sich dadurch verändert? Mal kurze Runde, und wer nicht konfirmiert ist, fragt jemanden, der konfirmiert ist. Das ist noch spannender. Gut, also ein bisschen was gibt es zu berichten, können das hinterher fortsetzen. Warum habe ich diese Frage gestellt? Nun, wenn es überhaupt eine biblische Begründung für unsere Konfirmation gibt, dann ist es genau der Abschnitt, den wir eben gehört haben, aus Apostelgeschichte 8. Da waren Menschen getauft, aber irgendetwas scheint noch zu fehlen. Und das wird nachgeholt, verbunden mit einer Segnung. Petrus und Johannes konfirmieren die Gläubigen von Samarien. Ich könnte auch sagen, Gott selber konfirmiert sie. Er bestätigt ihren Glauben. Aber ob man unsere Konfirmation tatsächlich mit dem vergleichen kann, was hier in Apostelgeschichte 8 geschehen ist? Haben Sie den Mut, sich das tatsächlich einmal näher anzuschauen? Oder gar sich dem zu stellen, was hier berichtet wird? Ich finde das herausfordernd und möchte Sie gern einladen zu einer kleinen geistlichen Entdeckungsreise unter dem Thema, wenn der Heilige Geist fehlt oder fällt, eine biblische Konfrontation und Konfirmation. Wenn der Heilige Geist fehlt oder fällt, eine biblische Konfrontation und Konfirmation. Am Anfang stand eine Verfolgung der Gemeinde von Jesus. Die Christen in Jerusalem bekamen Druck. Einer war hingerichtet worden, Stephanus. Jetzt setzte eine regelrechte Verhaftungswelle ein. Und die löste eine Fluchtwelle bei den Jesusgläubigen aus. Raus aus der schönen Stadt mit ihren Annehmlichkeiten, ab in fremde Gegenden. Aber nicht einfach nur abtauchen, sondern wo immer diese Christen auftauchten, sprachen sie von ihrem Glauben an Jesus. So erfüllt und so begeistert waren sie davon. So erfüllt waren sie mit Gottes Geist. Wäre uns vermutlich anders gegangen, oder? In der Verfolgung? Ja, nicht auffallen ist ja eher die Mentalität vieler, auch heute, wo wir keine Verfolgung haben. Und dabei hat Jesus ja den Leuten nicht gesagt, ihr seid die Chamäleons eurer Umgebung, passt euch immer schön an, nach dem Motto, wir auch, oder wir sind wie ihr. Er hat auch nicht gesagt, ihr seid die grauen Mäuse zur Belüftung der Erde, verkriecht euch in eure selbstgegrabenen Löcher und passt auf, dass man euch ja nicht erwischt. Sondern er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, ihr macht einen Unterschied, ihr fallt auf. Geht und verkündigt. Geht und heilt und befreit und weckt auf. Und das taten sie. Hatten die ersten Christen vielleicht etwas, was wir so nicht haben oder nicht mehr haben oder noch nicht haben? Jedenfalls kam der Philippus nach Samarien. Er wäre wohl nie freiwillig in diese Gegend gegangen. Denn die dort wohnten waren nicht koscher, das waren Sektierer, das waren so halbe Heiden, verdächtig. Nun hatte Jesus zwar gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien Und bis an die Enden der Erde? Ja, da gibt es so gewisse Dinge, die stehen sehr klar in der Bibel. Aber wir Christen denken mitunter gar nicht daran, das zu tun, das zu praktizieren. Und manchmal muss Gott uns einen Tritt in den Hintern geben, damit wir auf Trab kommen. Merke, wenn dir jemand von hinten in den Hintern tritt, dann soll bei dir vorne aus dem Mund das Evangelium rauskommen. Was in der Bibel drin ist, soll aus deinem Mund rauskommen. Gerade wenn du Druck bekommst. Ich finde das herausfordernd. Und herausfordernd ist, was und wie Philippus predigt. Also keine Allerweltsweisheiten und Allgemeinplätze, keine religiösen Allgemeinplätze und Plattheiten. Etwa nach dem Motto, seid schön friedlich, macht kein Drama, sprach der weise Dalai Lama. Lächelt milde und seid nett, esst gesund und nicht zu fett. Wenn ihr Müll trennt, ist das prima, spart und rettet so das Klima. Friert ihr dann noch für den Frieden, sei euch höchstes Glück beschieden. Was auch hilft, eventuell seid zudem spirituell. Doch ihr dürft nicht übertreiben, immer auf dem Teppich bleiben. Nein. Philippus verkündigt klar und ohne Kompromisse Jesus Christus. Er verkündigt Jesus als Messias, als den göttlichen Retter, den alle Menschen brauchen. Und Gott hat diese Predigt bestätigt. Ich könnte auch sagen, er hat sie konfirmiert. Konfirmation heißt ja Bestätigung. To confirm something im Englischen heißt etwas bestätigen. Wenn wir in Markus 16 einmal schauen, da steht, seht, die Jünger, die ersten Christen zogen aus und verkündeten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen, bekräftigte, bestätigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Und die englischen Bibelübersetzungen haben hier, the Lord confirmed his word. Er konfirmierte, bestätigte sein Wort. Gott hat das Wort bestätigt, was die Christen sagten, und wie hat er das gemacht? Indem Gott mitwirkte, mitarbeitete und für Zeichen und Wunder sorgte. Und damit beglaubigte Gott das verkündigte Wort. Das ist etwas, was wir so kaum kennen. Wir kennen dafür die Predigt als institutionalisierte Langeweile. Nichts geschieht. Das war bei den ersten Christen ganz anders. Ob uns da etwas verloren gegangen ist? Viele würden wohl sagen, nein, wir vermissen gar nichts. Heute ist das eben anders. Aber vielleicht verwechseln wir heute manches. Wie gehen wir denn meistens vor? Wir tun etwas und Gott soll es segnen. Ja, wir beten, Herr, segne, was wir tun, statt dass wir tun, was Gott segnet und bestätigt, was Gott konfirmieren kann, bestätigen kann. Wir beschließen etwas, vielleicht sogar einstimmig, und Gott soll sich dran halten. Macht er meistens nicht. Aber er lässt uns machen. Und erwartet, ob wir irgendwann etwas merken. Meistens merken wir nichts. Ich frage jetzt mal ganz offen. Gott und seine Gegenwart. Was ist denn das für uns? Merken wir, wenn Gott da ist? Merken wir, wenn Gott fehlt? Merken wir den Unterschied? Oder gibt's da gar keinen? Ist vielleicht Gott und seine Gegenwart für uns nur so etwas wie eine fromme, leere Worthülse, die wir ständig gebrauchen? Aber eigentlich ist das leer, von Gott merkt man nichts. Das ist im Neuen Testament anders, da merkt man, ob Gott da ist oder nicht. Und Philippus war tatsächlich ein Mitarbeiter Gottes. Das heißt, Gott tat etwas, Gott arbeitete und Philippus ging ihm zur Seite, er arbeitete mit. Beide taten es zusammen. Philippus verkündigte das Wort und Gott bestätigte das Wort. Und so haben Menschen nicht nur von Jesus gehört, sondern sie haben Jesus erlebt. Sie haben erlebt, Jesus heilt Kranke und befreit Gebundene. Er tut das durch sein Bodenpersonal, hier durch diesen Philippus. Auffällig sind die vielen dämonisch Gebundenen in Samarien. Unsere Bibelübersetzungen sind hier meistens nicht sehr genau. Der Urtext sagt, es gab viele, die unreine Geister hatten. Viele, die unreine Geister hatten. Es gibt also demnach reine und unreine Geister. Schon mal drüber nachgedacht? Ich könnte auch sagen, reine spirituelle Mächte und unreine spirituelle Mächte, wenn Ihnen das besser gefällt. Wir können zum Beispiel unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen. Das gibt es. Der Heilige Geist kann sogar in uns wohnen. Und er kann uns erfüllen und mehr oder weniger bestimmen. Glaubt es hier jemand? Eine meldet sich zaghaft. Die Bibel sagt es jedenfalls. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnen darf, wenn er uns erfüllen darf, bestimmen darf, dann formt er unser Leben so, dass es Jesus ein Stück ähnlich wird oder Jesus immer ähnlicher wird. Weil er ein reiner und ein heiliger Geist ist. Wir können aber auch unter dem Einfluss von anderen Geistern stehen, die nicht sauber sind. Vielleicht sind sie fromm, aber eben nicht sauber, nicht rein, nicht heilig. Sie kommen nicht wirklich von Gott. Sie ahmen höchstens etwas Frommes oder Heiliges nach. Diese Mächte sind gar nicht so selten, ich habe öfter damit zu tun. Und auch solche unreinen Geister oder spirituellen Mächte können in uns wohnen. Sie können uns erfüllen und bestimmen. Vielleicht geben sie uns sogar bestimmte Fähigkeiten. Vielleicht sind wir unter ihrem Einfluss bestimmte Probleme losgeworden oder Krankheiten losgeworden. Dafür bringen sie andere Probleme mit. Dunkle Gedanken, Ängste, Zweifel, Zwänge, so etwas. Und vor allem hindern sie einen biblischen, lebendigen Glauben oder bremsen ihn aus. Weil sie können den Jesus der Bibel nicht ertragen. Und wenn der Name Jesus tatsächlich vollmächtig verkündigt wird, das ist heute nicht so häufig, aber wenn der Name Jesus tatsächlich vollmächtig verkündigt wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten bei diesen Mächten oder bei Menschen, die von solchen Mächten beeinflusst sind. Entweder diese Mächte weichen aus den Menschen oder die Menschen weichen aus der Versammlung, gehen raus, weil sie die Gegenwart von Jesus und seinen Namen nicht ertragen können. Hier in Samarien verlassen viele unreine Geister die Menschen und sie fahren mit lautem Gebrüll von ihnen aus, lesen wir. Ich weiß nicht, ob sie so etwas schon einmal erlebt haben. Da kann es durchaus zu Szenen kommen, die wünschen sie sich für einen Gottesdienst und Bibelwochenabend nicht. Aber vielleicht sollten wir so etwas erleben. Vielleicht gehört es ja dazu, zu einer vollmächtigen Verkündigung. Nein, schön ist das wahrlich nicht, wenn Dämonen aus Menschen schreien. Das ist nicht schön, kann ich Ihnen garantieren. Aber was ich Ihnen auch garantieren kann, ist es umso schöner, wenn diese Menschen dann frei sind. Auf einmal ist da eine Freiheit, Sie sind auf einmal in einem Frieden, den sie ganz lange überhaupt nicht mehr kannten. Diese Unruhe, diese Zwänge, diese dunklen Gedanken sind weg. Und so manche Beschwerde auch. Wunderbar. Das ist dort passiert. Und dazu lesen wir von vielen Heilungen Gelähmter und körperlich Behinderter. Auch das ist bei uns eher nicht Alltag, würde ich mal sagen. Ich habe es nur ein einziges Mal erlebt. Da habe ich zugesehen, wie ein verkrüppeltes Bein innerhalb von Sekunden unter Handauflegung geheilt wurde oder Hüfte. Und der Junge, der bis dahin nur hinken konnte, so ganz schief ging, weil ein Bein irgendwie verdreht und verkürzt war, ich kannte ihn länger, also der hat es nicht simuliert, rannte dann plötzlich den Gang vor und hinter, als wäre nie was gewesen. Das war schon stark. Und man konnte dort zuschauen. Woher hatten diese Leute in Samarien diese vielen Beschwerden, diese Lähmungen und so weiter? Und woher hatte Philippus die Vollmacht, hier zu heilen und zu helfen? Beides wird in der Apostelgeschichte beantwortet. Die Leute von Samarien standen unter dem Einfluss eines gewissen Mannes, Simon. Wir würden ihn heute einen spirituellen Heiler oder spirituellen Berater nennen. Er war so etwas wie ein Geistheiler. Einer, der übersinnliche Fähigkeiten oder heute würden wir sagen Energien hatte. Vielleicht wendete er auch so etwas wie Hypnose an. Jedenfalls konnte er Menschen so heilen. Und er gab sich ja auch Ratschläge in die Zukunft oder so. Weil er in die Zukunft schauen konnte oder auch in die Vergangenheit. Er hatte da Fähigkeiten, die andere nicht hatten, und er konnte Kräfte freisetzen, sodass bestimmte Probleme scheinbar oder wirklich gelöst wurden. Er selber meinte das von Gott zu haben, über göttliche Energien, über göttliches Wissen zu verfügen. Und das machte ihn zum Star. Er verdiente damit gutes Geld. Gibt es heute auch. Und die Leute waren von ihm überzeugt. Der hilft wenigstens. Der ist gut. Dieser Mann ist eine Gabe Gottes. Dieser ist die große Kraft Gottes, das war sein Ruf. Und dabei war er Okkultist, Magier. Einer, der mit dunklen Energien, der mit Hilfe finsterer Mächte arbeitete. Und wen er behandelte, der kam unter den Einfluss dieser finsteren Mächte. Er handelte sich diese Mächte ein, regelrecht. Da wurde ein Problem gelöst und zwei neue kamen hinzu. Vielleicht wurde im Körper tatsächlich etwas geheilt, aber die Seele und der Geist wurden auf Unheil programmiert und das bis in die Ewigkeit hinein. Also die Dinge haben Nebenwirkungen. Nicht nur Medikamente, das lesen wir auf dem Beipackzettel oder besser nicht, weil einem da so schon schlecht wird, man wird noch kränker. Aber auch diese spirituellen Techniken oder Meditationen und was es da alles gibt, die haben Nebenwirkungen, zumindest auf die Seele und auf den Geist. Das müssen wir wissen und beachten. Die Bibel warnt nicht umsonst vor solchen Dingen. Und das Schöne ist, die nebenwirkungsfreie Alternative schenkt ja Gottes Geist. Die gibt es ja. Und Philippus hatte diesen Geist, er war mit ihm erfüllt. Und in diesem Geist brachte er die Siegesnachricht, Gott regiert. Gott ist stärker als alles andere, was euch zusetzt, was euch runterzieht. Gott wird einmal alles bestimmen. Und in Jesus, und wo sein Name verkündigt wird, ist diese Herrschaft jetzt schon gegenwärtig und erfahrbar. Und man kann in die Herrschaft Gottes hineinkommen, man kann sich unter die Herrschaft Gottes stellen und Gott erleben. Dann gehört man zu ihm. Und diese gute Nachricht von Jesus hat Philippus nicht nur proklamiert, er hat sie demonstriert. Das heißt, Jesus war in seinem Wort anwesend und handelte. Menschen wurden gesund und sie wurden frei von dunklen Mächten. Und die Freude darüber war riesig. Und nachdem sie nun das Echte kennengelernt hatten, brauchten die Leute die Fälschung nicht mehr. Und so kamen sie zum Glauben an Jesus und ließen sich taufen. Sowohl Männer als auch Frauen steht hier, ist mir aufgefallen. Warum ist das so betont? Hatten die alle keine Kinder? Entschuldigt die Frage, wir vertiefen das jetzt nicht. Wir stellen aber fest, sie sind zum Glauben gekommen und wurden getauft. Auch Simon, unser spiritueller Heiler und Berater, dieser Mann mit den okkulten Kräften, auch er sah jetzt das Echte, auch er glaubte und wurde getauft. Und hielt sich nun ganz eng an Philippus. Ja, er scheute keine Mühe, keinen Aufwand, sagt der Urtext, Philippus stets auf den Fersen zu sein, immer hinterher, immer gucken. Er wollte doch mitkriegen, wie das mit diesen Zeichen und mit diesen Wundern, mit diesen Krafttaten geht und funktioniert. Er war außer sich von Begeisterung, lesen wir. Wären wir vielleicht auch? Vielleicht auch nicht? Ehe wir vor Entgeisterung jetzt ganz einschlafen, lade ich Sie ein, steht hier vorn, Lied Nummer 66, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Die Gesangbuchdichter hatten durchaus Ahnung von diesem Ding, von dem ich hier gerade rede. Wenn Ihnen das so komisch vorkommt, im Gesangbuch steht das schon lange. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, 66, die ersten drei Strophen singen wir. So, es geht noch ein bisschen weiter, die weite Fahrt muss sich schließlich lohnen. Also, wir waren dabei, viele in Samarien, einschließlich Simon, der spirituelle Star, waren zum Glauben gekommen und getauft worden. Prima. Reicht doch, oder? Für uns wäre damit das Happy End schon gekommen und wir könnten hier tatsächlich Schluss machen. Aber für die ersten Christen noch nicht, da fehlte was. Es brauchte noch so etwas wie eine göttliche Konfirmation. Die Apostel in Jerusalem hörten durch den Buschfunk von diesem geistlichen Aufbruch in Samarien, ob der wirklich koscher ist, ob der wirklich echt ist. Das müssen sie sich selber ansehen. Und sie kommen und sie sehen. Sie sehen den Glauben. Sie sehen, die haben Gottes Wort angenommen. Die sind getauft. Und sie sehen, es fehlt noch was. Der Heilige Geist. Er war noch auf keinen von ihnen gefallen, lesen wir. Das fiel auf. Es fiel auf, wenn der Heilige Geist auf Menschen fiel. Und es fiel auf, wenn der Geist fehlte. Damals jedenfalls. Heute nicht mehr, oder? Brauchen wir diesen Geist heute nicht mehr? Oder ist er gestorben? Gibt es ihn nicht mehr? Oder haben wir ihn, ohne dass wir das überhaupt wissen und spüren und mitkriegen? Verhält sich heute der Heilige Geist so unauffällig, dass man gar nicht mehr sagen und eindeutig feststellen kann, ob er nur da ist oder nicht? Wir behaupten es einfach mal, er ist da und gut. Es ist das. Und so fragen Theologen und mancher Fromme, kann das überhaupt sein, dass jemand gläubig geworden ist und getauft worden ist und den Heiligen Geist nicht hat? Geht das überhaupt? Haben die Apostel das hier vielleicht falsch gesehen? Oder haben sie etwa noch einen falschen Geist weitergegeben? Kann man ja mal fragen. Wenn jemand gläubig ist und getauft worden ist, dann hat er doch alles, auch den Heiligen Geist, oder? Bitte. So halten wir es jedenfalls. So halten wir es für biblisch. Und das kann auch so sein. Aber ihr Lieben, es muss nicht so sein. Die Bibel ist hier differenzierter, vielfältiger. Sie berichtet, Petrus und Johannes kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Denn sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Was soll denn das jetzt? Hast du mal drüber nachgedacht? Was soll das? Allein auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Na, worauf denn sonst? Ach so, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wäre es dann richtig gewesen, oder? Hat Philippus die falsche Taufformel verwendet? Lag es da dran? Lest mal Apostelgeschichte, da wird immer nur auf den Namen von Jesus oder im Namen von Jesus getauft. Und das ist auch kein Problem, weil wo Jesus ist, ist der Vater und der Geist immer mit dabei. Auch eine Taufe im Namen von Jesus ist und wäre vollgültig. Und die Apostel haben ja auch nicht noch einmal mit der richtigen Formel getauft, da steht nichts da. Sondern sie haben gebetet und dann die Hände aufgelegt, weil die Gläubigen nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft waren. Was gab es denn da noch für eine Taufe? Wissen wir nicht mehr, oder? Aber alle Evangelien wissen davon. Die Apostelgeschichte weiß davon. Johannes der Täufer wusste und redete davon. Jesus wusste und redete davon. Im ersten Korintherbrief lesen wir davon. Im Hebräerbrief gibt es Hinweise darauf. Die ersten Christen wussten es und erlebten es. Nur die meisten heute bei uns jedenfalls nicht. Aber die Bibel sagt, es gibt ein Getauftwerden im oder mit dem Heiligen Geist. Nein, da wird nicht nochmal jemand ins Wasser getaucht, muss jetzt keiner Angst kriegen. Das hat damit gar nichts zu tun, gar nichts. Das Element, in das hier getauft wird, ist nicht das Wasser, sondern Gottes Heiliger Geist. Und dabei kommt der Heilige Geist so auf Menschen oder Menschen kommen so in den Heiligen Geist hinein, dass sie von ihm regelrecht erfüllt werden, durchdrungen werden, voll werden, bis zum Überlaufen, vollgesogen wie ein Schwamm, sodass es aus allen Löchern, mindestens aus dem Mund, wieder herauskommt. Das ist biblischer Normalfall. Und normalerweise hat man denen, die getauft wurden, wenn es nicht vorher schon passiert war, hinterher die Hände aufgelegt, damit sie so mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und aus irgendeinem Grunde war das bei dem Philippus und den Samaritanern bisher unterblieben. Und Petrus und Johannes holen das deshalb nach. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist, lesen wir. Und offensichtlich geschah da mehr, als man bei unseren Konfirmationen beobachten kann. Stellen Sie sich das doch bitte mal vor. Unser Simon, der Magier, beobachtet in unserer Kirche eine Konfirmation. Hier in Vielau oder von mir aus in Lengefeld. Und er beobachtet, wie der Pfarrer den Konfis die Hände auflegt. Und wie sie sich dann wieder hochleiern und auf ihre Plätze gehen. Und was sieht man da noch? Was passiert da Sichtbares? Hätte das den Simon begeistert und vom Hocker gerissen? Aber hallo, ganz bestimmt nicht. Aber hier steht, als Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, die Vollmacht, die Power, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Ehe wir uns noch einmal spezieller mit diesem Simon beschäftigen, stellen wir zunächst einmal ganz nüchtern fest, es gab etwas zu sehen. Also nicht nur, dass die Hände auf den Kopf gelegt wurden, das kann jeder. Sondern dadurch passierte offensichtlich etwas, was zweifelsfrei festzustellen war. Der Empfang des Heiligen Geistes ist hier, wie im ganzen Neuen Testament übrigens, ein auffälliges Geschehen. Das kann man wahrnehmen. Das kann man feststellen. Und das hat sogar alles in den Schatten gestellt, was der Simon bisher so an Wundern vollbringen konnte. Das muss man sich mal klar machen. Bei den Wundern vom Simon ging die Post ab. Und hier bei den Christen kam die Post von Gott an, von Gott selber, der Heilige Geist. Und das war gewaltiger als alles, was dieser Simon bisher erlebt hatte und kannte. Und wer die Apostelgeschichte liest, machen Sie es mal, der stellt fest, es war feststellbar, dass der Heilige Geist kam oder wenn er kam. Und es war feststellbar, ob jemand den Heiligen Geist empfangen hat und von ihm erfüllt war oder nicht. Vermutlich hatten Sie ja schon Apostelgeschichte 6. Da sollte die Gemeinde nur solche Gemeindeglieder zu Diakonen wählen, die vom Heiligen Geist erfüllt waren. Das war dort Kriterium. Und offensichtlich konnte jedes Gemeindeglied unterscheiden, auf wen das zutraf und auf wen nicht. Machen Sie so mal eine Kirchenvorstandswahl. Einer der Gewählten war, ja, Philippus. Er war Diakon ursprünglich. Er war mit Gottes Geist erfüllt. Nochmal, es war feststellbar, ob jemand vom Heiligen Geist erfüllt war, und es war feststellbar, wo die Erfüllung mit Gottes Geist fehlte. Wodurch? Was sah Simon? Steht leider nicht da. Enttäuscht mich, enttäuscht uns vielleicht alle sehr. Dr. Lukas, warum hast du denn das jetzt nicht geschrieben? Was war denn da zu sehen? Was hat ihn so aus dem Häuschen gebracht? Nun würde Dr. Lukas vielleicht antworten, das war doch meinen Lesern vertraut und selbstverständlich. Außerdem wiederhole ich mich nicht gerne dauernd. Lest es doch an anderen Stellen. Wenn euch das so rätselhaft, so weit weg, so fremd ist, dann müsst ihr meine ganze Apostelgeschichte mal neu studieren. Und die Evangelien und die Briefe, damit ihr es erkennt und auch glaubt, dass das da ist, dass es das gibt. Nun können wir das jetzt nicht machen, die ganze Apostelgeschichte durchgehen. Sie wollen ja vor morgen früh noch nach Hause gehen. Und das ganze Neue Testament. Aber achten Sie doch bitte mal beim Bibellesen genau auf diese Dinge. Ich habe das mal gemacht, ich habe die Bibel unter diesem Aspekt durchgelesen. Und das hat mein Leben ziemlich verändert, was ich da entdeckt habe. Machen Sie das mal. Also zum Beispiel, wenn der unendlich große, starke, kraftvolle Gott uns Menschen mit seinem Geist mal anhaucht. Geist heißt ja atmen. Also stellen Sie sich vor, Gott haucht uns mal ein bisschen an. Was passiert denn da? Lesen Sie in Apostelgeschichte 2, da lesen Sie von einem Sturm, oder es klang wie ein Sturm. Und dann lesen wir, dass die 120 auf Außenstehende, jedenfalls auf einige, den Eindruck von Betrunkenen machten. Wieso denn das jetzt? Dann sagen viele, das lag an diesem komischen Sprachenreden, was die da hatten. Na, aber da lesen Sie bitte mal genau. Da steht, jeder hörte sie in seiner Sprache von den großen Taten Gottes reden. Haben Sie schon mal erlebt, dass Betrunkene in verständlichen Worten von den großen Taten Gottes reden? Ich noch nicht. Wenn ich die erlebe, da lallen die unverständliches Zeug. Das ist nicht Sprachenreden von Pfingsten. Was bleibt dann übrig, wenn dieser Sturm kam? Wenn Sie draußen ab Windstärke 7 draußen sind und sich bewegen wollen, dann fangen Sie an, auch zu schwanken, dann haben Sie Mühe, die Balance zu halten. Ich vermute, dass die Jünger zu Pfingsten ein ähnliches Bild abgaben und dass sie deshalb diesen Eindruck von Betrunkenen machten. Das ist meine Vermutung. Sie können es selber mal lesen und schauen, was Sie denken. Es könnte sein, wenn Gottes Kraft so kommt, dass das unser menschlicher Körper kaum aushalten kann. Das ist nicht nur Klingeldrahtstrom, das ist nicht nur so ein 9-Volt-Akku, was das sich entlädt. Es kann sein, dass man da ein bisschen Mühe hat, sich noch richtig zu halten. Es könnte sein, muss nicht sein, kann sein. Das andere, was wir lesen, ist, dass sie auf einmal in neuen Sprachen Gott gelobt haben oder auch von ihm verkündigt haben. Das hatten sie nicht gelernt, es kam aber aus ihnen heraus. Und diese Dinge finden wir auch an anderen Stellen der Bibel. Worauf ich gerne aufmerksam machen will, ist, es gibt so etwas wie eine göttliche Konfirmation, eine göttliche Bestätigung dafür, dass jemand echt zum Glauben gekommen ist. Und die besteht zum einen darin, dass die Verkündigung des Zeichen und Wunder bestätigt wird, wie es Markus schreibt und wie Philippus das hier praktiziert hat und andere auch in der Apostelgeschichte. Und diese Konfirmation Gottes besteht zum anderen und ist vielleicht jetzt erstmal noch wichtiger oder grundlegender in der Erfüllung mit Gottes Geist. Petrus erklärt später in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, lesen Sie das: Gott bestätigt und bezeugt die Echtheit des Glaubens von Heidenchristen in diesem Fall, indem er neuen Gläubigen den Heiligen Geist gibt, so wie er ihn auch zu Pfingsten den ersten Jüngern gegeben hat. Das war Kriterium. Und danach immer wieder. Und Paulus schreibt später, können Sie auch in seinen Briefen lesen, der Heilige Geist ist so etwas wie Gottes Siegel auf einem Gläubigen. Früher hat man etwas gesiegelt, was so das Eigentum war, und damit war deutlich, dieser Mensch ist mein Eigentum, sagt Gott. Er hat meine Bestätigung, mein Siegel ruht auf ihm. Der gehört mir für Zeit und Ewigkeit. Das merkt ihr daran, dass er meinen Geist hat. Wir Menschen können ja nur Gottes Wort weitersagen und wir können beten, Hände auflegen. Menschen können zum Glauben kommen, sie können sich taufen lassen. Aber es ist gut und es ist biblisch, wenn dazu noch Gottes Konfirmation, Gottes Bestätigung kommt. Und das ist die Erfüllung mit Gottes Geist. Der ist mein Eigentum, ich stelle mich zu ihm, ich bestätige ihn. Und ihr Lieben, diese Erfüllung mit Gottes Geist ist kein Automatismus. Ja, die kann auch mal ganz überraschend und unvorher geschehen, ohne dass man irgendwas da getan hat. Das hat Gott drauf, er ist immer für Überraschungen gut, aber es ist kein Automatismus. Es ist auch nichts, was man nicht merken würde, jedenfalls in meiner Bibel. Lesen Sie nach, prüfen Sie es bitte. Ob der Heilige Geist fehlt oder fällt, ist tatsächlich ein Unterschied. Und zwar ein ziemlich großer. Ich könnte sogar sagen, himmelweiter Unterschied. Und nur wer den Heiligen Geist hat, lernt dann auch, gewisse Dinge zu unterscheiden, und er sieht gewisse Unterschiede. Und das schauen wir uns jetzt noch einmal bei dem Simon an. Als aber Simon sah, habe ich jetzt erklärt, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach: Gebt auch mir die Macht, die Vollmacht, die Power, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Simon war zum Glauben gekommen und getauft. Aber er war noch nicht wirklich frei von seinen dunklen Mächten und Bewohnern und Motiven. Und Petrus sieht und erkennt das sofort. Man könnte es an der Äußerlichkeit erkennen und unterscheiden, dass der Simon Geld anbietet. Denn Jesus hatte seine Jünger angewiesen: Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Gottes Gaben lassen sich niemals mit Geld einkaufen. Und wer sich fromme Techniken gegen Bezahlung aneignen will, um dann Leute schön manipulieren zu können, der ist garantiert auf dem Holzweg. Ich könnte auch sagen, auf dem Weg zur Hölle. Im Herzen war Simon trotz seiner christlichen Oberfläche ein Magier geblieben. Und das merken Sie sich bitte: in der Magie geht es um Macht, um Machbarkeit, ich kann es machen, um Manipulation und um die eigene Größe mit Hilfe übernatürlicher Kräfte. Im Christentum geht es um Gnade, um Abhängigkeit von Gott, da kann ich nichts machen, Abhängigkeit von Gott, von Jesus, und um Dienst für andere in der Kraft des Heiligen Geistes. Simon will übernatürliche Macht, um selber groß dazustehen. Wahre Christen wollen, dass Jesus groß dasteht. Nur er. Eine geistliche Gabe gegen Geld weitergeben oder empfangen, das geht nicht, wenn es um den Jesus geht, den die Bibel beschreibt. Wenn das passiert, ist ein anderer Jesus am Werk. Können Sie sich gleich merken. Also daran kann man es schon unterscheiden. Aber Petrus sieht ja noch tiefer. Er sieht Simon geradezu ins Herz. Paulus schreibt später von Gaben der Unterscheidungen der Geister. Und wer so eine Gabe hat, und die wird auch gegeben oder kann gegeben werden, wenn man vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist die Voraussetzung. Petrus hatte das natürlich. Wenn man diese Gabe hat oder so eine Gabe, dann sieht man sofort, ohne Analyse, sofort, ob etwas aus dem Geist Gottes ist oder ob dort finstere Mächte am Werk sind oder ob es rein menschlich ist. Das kann man dann sofort erkennen. Egal wie fromm das aussieht und wie fromm sich das anhört. Manchmal ist es regelrecht, kommt man sich vielleicht schizophren vor, weil etwas so fromm und so kirchlich aussieht und man merkt, es ist entweder rein menschlich oder noch schlimmer, es ist dämonisch aufgeladen. Petrus sagt jedenfalls: Dein Geld fahre mit dir zusammen ins Verderben, das heißt in die Hölle, denn du meinst, die Gabe, das Geschenk Gottes, durch Geld erwerben zu können. Du hast keinen Anteil und kein Anrecht an dieser Sache. Dein Herz ist nämlich nicht aufrichtig vor Gott. Besinne dich. Denk um. Tu Buße über diese deine Schlechtigkeit, deine boshafte Gesinnung. Und flehe zum Herrn, ob dir etwa das Ansinnen deines Herzens vergeben wird. Denn ich sehe, Petrus hatte eine innere Sicht, hier haben wir es wieder, ich sehe, er sieht in das Innere des Magiers: Ich sehe, dass du innerlich vergiftet bist. Dass du neidisch bist, dass du voll bitterer Galle bist, steht da. Und du bist in Bindungen, in Fesseln der Ungerechtigkeit. In Bindungen, in Fesseln der Ungerechtigkeit, sagt der Urtext. Dämonische Mächte binden und fesseln. Deshalb reden wir an dieser Stelle von Bindungen in der Seelsorge. Das hat hier eine biblische Begründung an dieser Stelle. Und diese Bindungen, diese Fesseln waren bei Simon noch nicht gelöst. So etwas kann es geben. Sogar bei Christen. Sogar bei Christen. Simon war einer. Und das sind vielleicht zwei überraschende Entdeckungen heute Abend. Die erste, es kann auch Christen an dem Heiligen Geist fehlen. Und die zweite, auch Christen können von dämonischen Mächten gebunden und belastet sein, umgeben und vielleicht sogar bewohnt. Und Gott gibt seinen guten Heiligen Geist gerne, damit sich das beides ändert. Das soll ja nicht dabei bleiben. Von unserer Seite aus ist dazu allerdings eins unabwendbar oder unabdingbar, nämlich, dass wir umdenken oder umsinnen. Dass wir unsere Gesinnung, unsere Denkrichtung, unsere Lebensrichtung, unser Leben ändern. Dass wir lernen, über unser bisheriges Denken hinaus zu denken. Dass wir anfangen zu lernen, mit Gott zu denken, wie Gott zu denken. Gott in alles einzubeziehen, meine ich jetzt. Gott entsprechend zu denken. Luther übersetzt das mit Buße tun. Metanoein. Umdenken, darüber hinausdenken, das Denken und damit das ganze Leben ändern. Ich habe es nun mal etwas ausführlicher umschrieben. Hat Simon übrigens offensichtlich nicht getan. Nicht getan. Er ist ausgewichen. Er hat gekniffen. Betet ihr für mich. Klingt schön fromm, ne? Schön demütig. Nein! Das hätte er um seines Heils willen selber tun müssen. Es gibt Dinge, da musst du selber Buße tun. Und da musst du selber beten, selber Schritte tun. Du darfst dir dabei gerne von einem Seelsorger helfen lassen. Das hätten Petrus und Johannes auch liebend gern getan. Aber du musst selber diese Schritte tun. Das können andere für dich nicht erledigen. Höchstens unterstützen. Ich hatte am Anfang nach Ihrer Konfirmation gefragt. Viel wichtiger ist die Frage nach Gottes Konfirmation, finde ich. Hat Gott unseren Glauben schon bestätigen, konfirmieren können durch das Wirken seines Geistes? Hat er seinen Geist so gegeben, dass man das merkt? Wirkt er mit seinem Heiligen Geist wahrnehmbar unter uns? Konnte und kann Gott unseren Glauben bestätigen? Oder fehlt da noch was? Wäre da noch etwas, wie in Samarien auch, ist gar keine Schande, wäre da noch etwas nachzuholen? Oder sehnen wir uns vielleicht danach, dass das nachgeholt wird oder nachgegeben wird? Dann darf das und muss das vielleicht eine Fortsetzung in der Seelsorge finden, eine persönliche Fortsetzung. Ich sehne mich jedenfalls nach einer Kirche, für die Selbstbestätigung kein Kriterium mehr ist, sondern Gottes Bestätigung. Ich sehne mich nach einer Kirche, die sich nicht nur selber konfirmiert, sondern die Gottes Konfirmation sucht und empfängt. Ich sehne mich nach einer Kirche, die nichts bestätigt oder konfirmiert, was Gott in seinem Wort klar ablehnt. Und ich sehne mich nach einer Kirche, die nicht die Konfirmation, die Bestätigung durch die Welt sucht, sondern Gottes Zustimmung für das, was sie sagt und tut. Ich sehne mich nach einer Kirche, die Jesus von oben her aufbaut und nicht, die wir uns nach unserem Gutdünken zusammenbasteln und versuchen zu erhalten. Und ich sehne mich nach einer Kirche, die die Gegenwart von Jesus kennt und deren Auswirkungen kennt und lebt. Da sind wir nicht oder noch nicht. Wie eine Kirche oder eine Gemeinde aussieht, in der Jesus mittendrin ist und wirkt, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und da finden wir, Gottes Wort und Gottes Geist gehören zusammen. Die gehören zusammen. Und nur dort, wo sie tatsächlich zusammenkommen, treten wir in Gottes Realitäten ein. Und vielleicht konnte ich Ihnen ein wenig Appetit darauf machen. Und wenn Ihnen das alles jetzt ganz ketzerisch vorkam, auch mit dem Getauftwerden im Heiligen Geist, wir schlagen wieder das Gesangbuch auf, da steht es auch schon. Lied Nummer 123, die Strophe 6, und wir haben es auch hier vorne an der Leinwand. Eine gute Nachricht, die Abkündigungen fallen aus. Also darf ich jetzt gleich beten. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, du hast versprochen, deine Gemeinde zu bauen. Und du tust das weltweit durch die Zeiten hindurch. Wie du es tust und tun willst, zeigst du in deinem Wort. Wir haben heute davon gehört. Vielleicht konnten wir einiges oder vieles davon gar nicht fassen, weil wir es so anders gewohnt sind. Wir folgen unseren Konzepten und Programmen. Ja, wir sind fleißig darin, vieles zu organisieren und zu tun. Nicht selten wollen wir sogar das tun, was nur du tun kannst. Und dann sind wir entweder verblendet und selbstzufrieden, oder wir merken, dass unsere Kraft nicht reicht. Vielleicht müssen manche frommen Kartenhäuser erst zusammenstürzen, ehe wir neu nach dir fragen und uns nach dir ausstrecken. Vielleicht wartest du noch mehr auf uns, als dass wir auf dich warten. Bitte öffne unsere inneren Augen, dass wir erkennen, was uns fehlt und was du geben willst. Bitte wirke mit deinem Geist, dass wir umkehren können. Komme mit ihm so, dass wir ihn empfangen können. Lass bitte wieder aufbrechen, was seit langem versiegt ist. Bewirke den Glauben, der empfängt, was dein Wort sagt. Mache uns zu lebendigen Zeugen deiner Gegenwart. Bitte zeige uns, was bei uns dran ist und was du vorhast in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche und in unserem Land. Und wenn wir unter Druck geraten und der Druck zunimmt, dann lass unseren Mut umso größer werden und die Vollmacht wachsen. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir stehen bitte auf zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Shalom. Amen.